¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 198. Wir beginnen mit einem Hinweis zum Tag der Migranten am 18. Dezember. Denn nun schon im dritten Jahr startet die belgische NGO Dezember 18 ihr Projekt Radio 1812. Dieses weltweite Radio-Event feiert den Internationalen Tag der Migranten. Über 100 Radiosender aus aller Welt haben bereits zugesagt, am 18. Dezember Beiträge und Reportagen zum Thema Migration zu produzieren, zu senden und sich zu vernetzen. Mehr Infos und Audios findet ihr unter www.radio1812.net. Bilder von Kindersoldaten kennt man eigentlich nur aus Afrika. Doch auch im bewaffneten Konflikt Kolumbiens arbeiten Minderjährige an allen Fronten. Vor allem auf dem Land und in den Vororten der großen Städte werben Guerillaverbände und paramilitärische Gruppen um Nachwuchs. Die kolumbianische Regierung kennt das Problem. Doch für den Schutz gefährdeter Kinder sorgt der Staat bisher selten. Deshalb ist die Arbeit humanitärer Organisationen mit Kindern und Jugendlichen in Konfliktgebieten unerlässlich. Unsere beliebte und bekannte Serie über Freiwilligenarbeit beschäftigt sich diesmal mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der LN. Seit mittlerweile 35 Jahren liefern die Lateinamerika-Nachrichten Hintergrundinformationen und eine kritische Berichterstattung über aktuelle Ereignisse und langfristige Prozesse auf dem Subkontinent. Aus einer Perspektive von unten werden gesellschaftliche und strukturelle Prozesse durchleuchtet, wobei die persönliche Einschätzung der unmittelbar Betroffenen ernst genommen wird. Alle Mitarbeiter setzen sich ehrenamtlich für das Entstehen der Zeitschrift ein. In Kolumbien entwickelt sich gerade eine Welle neuer Musik. Traditionelle Klänge wie zum Beispiel Cumbia oder Vallenato fusionieren mit elektronischen, urbanen Sounds oder Hip-Hop. Wir stellen euch die afrokolumbianische Band Profetas vor, die langsam aber sicher auch bei uns Fuß fassen. Doch zunächst beginnen wir mit ganz anderen Klängen, die beim letzten Mal kläglich zu kurz gekommen sind. Knackiger Elektro von der begnadeten DJ Missil und der Sängerin Yates, sowie noch einmal die Rapperin Kenny Arcana. Viel Spaß!
Haben Sie Ihre Heimat verlassen, um in einem anderen Land zu arbeiten? Oder kennen Sie jemanden, der diesen Schritt gewagt hat? Am 18. Dezember feiern wir den Internationalen Tag der Migranten. Im vergangenen Jahr haben mehr als 150 Radios in aller Welt am Projekt Radio 1812 teilgenommen. Sie haben von Migranten erzählt und uns an ihren Schicksalen teilhaben lassen. Feiern Sie diesen Tag mit uns und schalten Sie ein auf www.radio1812.net.
Das dritte Jahr nun schon startet die belgische NGO Dezember 18 ihr Projekt Radio 1812. Dieses weltweite Radio-Event feiert den Internationalen Tag der Migranten. Über 100 Radiosender aus aller Welt haben bereits zugesagt, am 18. Dezember Beiträge und Reportagen zum Thema Migration zu produzieren, zu senden und sich zu vernetzen.
Hari Migrant International, yang jatuh pada tanggal 18.
Chers auditrices et auditeurs, vous êtes branchés sur la radio Vuvuketo, émettant depuis Mbanzangungu, en République démocratique du Congo.
Nova Radio Città Futura.
18-12, giornata internazionale dei migranti. Storie di viaggio, storie di vita.
Come plusieurs, il a tenté l'aventure de l'immigration. Comme plusieurs,
René Plattefort, Koordinator des Projekts und Vorsitzender von Dezember 18.
Wir sind überwältigt von den positiven Reaktionen der Radios aus der ganzen Welt. Wir hoffen, dass dieses globale Radio-Event dazu beiträgt, die Debatten über Migration zu demokratisieren. Radio 1812 eröffnet Räume für Migrantinnen und Migranten, gehört zu werden. Die Situation von Migranten hat sich durch die Wirtschaftskrise noch zusätzlich verschlechtert. Also lasst uns jetzt erst recht den Internationalen Tag der Migranten feiern und den Beitrag, den Migrantinnen und Migranten für unsere Gesellschaften leisten.
December the 18th was declared International Migrants Day by the United Nations.
Si para algunos emigrar implica un paso hacia un mejor futuro, para muchos es una experiencia traumática, marcada por la extorsión, violencia y hasta la muerte.
Mehr als 190 Millionen Menschen lebten nach Schätzung der Vereinten Nationen im Jahr 2005 außerhalb ihres Herkunftslandes. Mehr als jemals zuvor in der Geschichte. Sie flohen vor Umweltkatastrophen, Hunger, Krieg, aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen. Oft werden sie in den Ankunftsländern weiterverfolgt, von Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung.
Later it is International Migrants Day and we'll have a special report from Radio Netherlands.
December 18.
Migrante.
Today is International Migrants.
Migrante.
Δευτέρα 18 Δεκέμβρη.
December 18.
Der 18. Dezember wurde deshalb 2000 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag der Migranten erklärt. Gruppen aus der ganzen Welt und die internationale Community organisieren an diesem Tag Aktivitäten, um Diskriminierung zu thematisieren, Migrantinnen zu feiern und deren gesellschaftliche Rolle hervorzuheben.
Feiern Sie diesen Tag mit uns und schalten Sie ein auf www.radio1812.net.
De vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha, le foyer.
Seine Nachmittage verbringt der 15-jährige Jonas am liebsten auf dem Fußballplatz. In der kolumbianischen Kleinstadt Villavicencio dribbelt der dürre Lockenkopf so ziemlich jedem Verteidiger davon. Schon wieder ist Jonas am Ball und dieser kurz darauf im Tor. Ferienstimmung. Dann rollt ein Militärkonvoi am Fußballplatz vorbei, auf dem Weg in die nahen Kasernen. Denn die Provinzhauptstadt Villavicencio ist Stützpunkt des kolumbianischen Militärs in einer heftig umkämpften Provinz Kolumbiens. Nachts beherrschen hier paramilitärische Gruppen die umliegenden Dörfer, steigen regelmäßig Guerillaverbände der FARC von den nahen Bergketten herab. Die bewaffneten Gruppen kommen, um Nahrung oder Schutzgeld zu erpressen. Die Militäroffensive der kolumbianischen Regierung hat vor allem der Guerilla zugesetzt, besonders die Zerstörung der letzten Coca-Ernte. Kinder und Jugendliche als billige Nachwuchskräfte zu rekrutieren, ist deshalb wichtiger als je zuvor. Keine grundsätzlich neue Praxis, sagt Jonas, der vor 4 Jahren selbst von einer Guerilla-Patrouille entführt wurde.
Die Guerilla wählte mich aus. Eine Woche lang gaben sie mir nichts zu essen. Dann wurden wir Kinder für Erkundungen ausgewählt und im Gelände vorausgeschickt. Die Guerilleros liefen hinterher, ließen die Kinder die Aufklärung machen, um sich selbst nicht zu gefährden. Ich habe das eine ganze Zeit lang mitgemacht, als ihr Gefangener.
Mehr als 11.000 Kinder sollen heute in den bewaffneten und zunehmend verworrenen Konflikt Kolumbiens verwickelt sein. Weder die FARC-Guerilla noch die Regierung sind derzeit zu Verhandlungen bereit. Auch die offiziell aufgelösten paramilitärischen Gruppen scheinen weiterhin aktiv im Drogen- und Waffengeschäft mitzumischen. Mit dabei sind stets auch Kinder und Jugendliche, die als Informanten, Drogenkuriere und Minensucher an allen Fronten arbeiten. Auch Mädchen werden als Köchinnen oder Putzfrauen rekrutiert, oft zu Sex mit den Kämpfern gezwungen. Die kolumbianische Regierung kenne das Problem, meint der Gründer der kolumbianischen Hilfsorganisation Venposta, José Luis Campos. Eine Lösung habe der Staat jedoch nicht.
Die Situation ist sehr kompliziert. Auch deshalb, weil die Regierung den bewaffneten Konflikt als Kampf gegen den Terrorismus abtut, den Krieg nicht wahrhaben will. Lieber wirbt sie für militärisch-zivile Initiativen. Kinder werden in die Kasernen eingeladen oder machen bei Programmen wie Soldat für einen Tag mit. Und das alles in Konfliktgebieten, in kriegsähnlichen Situationen. Das setzt die Jungen und Mädchen einer unglaublichen Gefahr aus.
Denn wer als Kind unter Verdacht gerät, für die eine oder die andere Seite zu arbeiten, gerät schnell in die Schusslinie. Geredet wird darüber selten im Dorf. Die Angst ist groß. Noch dazu glauben manche Eltern, dass ihre Kinder als junge Rekruten Geld nach Hause bringen würden. Einer von vielen fatalen Irrtümern, mit dem die Hilfsorganisation Venposta aufräumen will. Unterstützt von der Deutschen Diakonie Katastrophenhilfe und der Europäischen Kommission organisieren sie gemeinsam Nachbarschaftstreffen in den Dörfern. Besonders die Berichte ehemaliger Rekruten wie Jonas sollen helfen, die Menschen aufzurütteln.
Als uns eines Tages das Militär angriff, gelang es mir zu flüchten. Als ich in meinem Dorf ankam, erzählte man mir, dass meine Familie fortgegangen war. Einige meiner Tanten und Onkel waren ermordet worden. Niemand war mehr da.
Kriegsweisen wie Jonas und Jugendliche, die vor einer Zwangsrekrutierung flüchten, finden heute zeitweise Unterschlupf in den verschiedenen Kinderkommunen Venpostas und anderen Schutzprogrammen. So auch in Villa Vicencio, wo Jonas nicht nur Fußball spielen, sondern auch die Schule nachholen kann. Mehr als 3000 Kinder zählen die verschiedenen Kinderkommunen inzwischen. Ein großer Erfolg, sagt François Duboc, humanitärer Helfer der Europäischen Kommission.
Wir greifen dort ein, wo die staatlichen Institutionen aus bestimmten Gründen keine umfassende Antwort auf die Bedürfnisse der Menschen haben. Das heißt aber nicht, dass wir staatliche Aufgaben ersetzen. In jedem Fall sind unsere Projekte auf einen kurzen Zeitraum ausgelegt. Früher oder später muss diese Arbeit in dauerhafte Strukturen überführt werden. Deshalb arbeiten wir mit den kolumbianischen Institutionen zusammen.
In einigen Gemeinden klappt diese Zusammenarbeit inzwischen ganz gut. Doch spätestens zur Wehrpflicht holt die Jungen der bewaffnete Konflikt wieder ein. Und auch für viele Mädchen vom Land stellen Militär- und Polizeiakademien oftmals die einzige Ausbildungschance dar. Auch Jonas' Fußballerkarriere scheint so fraglich. Denn einen dauerhaften Ausstieg der kolumbianischen Jugend aus dem bewaffneten Konflikt kann nur eines garantieren: ein Ende der Kämpfe und die Rückkehr der Konfliktparteien an den Verhandlungstisch. Sonst wird für viele kolumbianische Kinder Frieden weiterhin ein Fremdwort bleiben.
Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Bis zum Rand und übers Meer. Dich hält hier nichts mehr.
Wie sieht die Arbeit bei einem freien Radio in Argentinien aus? Was erlebt man als Begleitperson eines vom Tod bedrohten Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien? Wie unterrichtet man an einer Schule, in der es weder Lernmaterial noch Fenster gibt?
Du wirst dich verändern.
Ab sofort und regelmäßig stellen wir euch Menschen und Organisationen vor, die in Lateinamerika ehrenamtlich in entwicklungspolitischen Bereichen arbeiten. Wenn ihr so etwas auch schon immer mal machen wolltet, dann hört weiter fleißig Onda Info oder schaut auf unsere Webseite www.npla.de/onda. Wir sprechen mit den Freiwilligen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Probleme. Außerdem präsentieren wir Organisationen und Initiativen, die Freiwillige nach Lateinamerika vermitteln, geben euch Hintergrundinfos und sagen euch, was ihr tun müsst, um selbst als Freiwillige in Lateinamerika tätig zu werden. Ab sofort im Onderinfo, auf unserer Homepage und auf MySpace. www.myspace.com/matraconda.
Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
Die Entstehungsgeschichte ist einfach letztlich so, dass sich hier in Deutschland Mai 73 schon Menschen, die sich intensiv mit Salvador Allende und der Geschichte eben des demokratischen Sozialismus in Chile beschäftigt haben, die Befürchtung hatten, dass sich da was zusammenbraut.
La restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército.
Nach dem Putsch war klar, wir müssen hier Gegenöffentlichkeit schaffen. Also das ist ein großes soziales Projekt, das jetzt einfach vor die Wand gefahren wurde. Und dann wurde ja erstmal so auf ja, hektokopierten Blättern letztendlich zuerst mal so Informationen über die Situation in Chile hier verbreitet und ja in kleinen interessierten Soli-Kreisen gegen Spende. Also es war noch keine Zeitschrift in dem Sinne, sondern das waren einfach die Anfänge.
Aus jenen unruhigen Anfangstagen heraus hat sich eine mittlerweile fest etablierte Zeitschrift entwickelt, die auch nach 35 Jahren mindestens 10-mal im Jahr erscheint. Die Lateinamerika-Nachrichten aus Berlin. Martin Ling ist langjähriges Redaktionsmitglied und kennt die Entstehungsgeschichte aus den Erzählungen vieler ehemaliger Mitarbeiter aus dieser Zeit. Sehr bald schon öffnete sich das zunächst auf Chile fokussierte Blatt anderen Ländern in der Region. Dort verdunkelten sich ebenfalls die politischen und gesellschaftlichen Zustände.
Da ja nicht nur Chile Probleme hatte mit Militärdiktaturen, wurde dann eben ab 1977 aus Chile Nachrichten Lateinamerika Nachrichten, weil ja in der Zwischenzeit eben auch Brasilien, Argentinien, Uruguay zu Militärdiktaturen geworden waren.
In dieser Zeit hatten die Lateinamerika Nachrichten auch ihre bisher größte Auflage. Bis zu 6000 Abonnenten bestellten die Zeitschrift regelmäßig, um an Hintergrundinformationen und an eine kritische Berichterstattung über die Situation in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern zu gelangen. Die deutsche Öffentlichkeit war noch um einiges mehr an Informationen aus und über Lateinamerika interessiert, als es heute leider der Fall ist. Zwar gibt es mittlerweile so gut wie keine Diktaturen mehr auf dem Kontinent, doch der Gedanke der Solidarität ist nach wie vor ein wichtiges Leitmotiv, das sich durch die jeweils aktuelle Ausgabe des Heftes zieht.
Es ist jetzt eher eigentlich eine Zeitschrift, die immer noch aus einer Perspektive von unten versucht, eben die Prozesse in Lateinamerika zu beleuchten. Weil unser Anspruch ja nicht ist, jetzt darüber zu berichten, was die Regierungen alles so erzählen. Das ist ja relativ einfach mitzukriegen, sondern eigentlich, wie eben die Bevölkerung diese Prozesse denn auch wahrnimmt, wie sie sie mitgestaltet und wie sie sie bewertet. Und das ist ja in der normalen Presse eher schwierig zu finden, weil da ja immer auf die Regierungsverlautbarung hauptsächlich geschaut wird.
Solidarität bedeutet auch, dass alle Autoren unentgeltlich schreiben und alle Redakteure sich ehrenamtlich für das Entstehen des Magazins einsetzen. Seit der ersten Ausgabe hat die Zeitschrift keine Gewinnabsicht. Jeden Donnerstag findet in Berlin-Kreuzberg die Redaktionssitzung statt. Die Leitung dieser Sitzung rotiert, sodass allen Interessierten die Möglichkeit gegeben wird, Verantwortung für eine Ausgabe zu übernehmen. Hier werden nicht nur die möglichen Themen für das jeweils anstehende Heft diskutiert, sondern auch sondiert, wie an Informationen heranzukommen ist, erklärt Katharina Wieland, die regelmäßig als Redakteurin tätig ist.
Was passiert aktuell? Wen könnte man dafür anfragen in den jeweiligen Ländern? Da haben wir immer so einen Pool an Autoren oder auch gerade vielleicht an Redaktionsmitgliedern oder ehemaligen Redaktionsmitgliedern, die gerade drüben sind.
In den darauffolgenden Wochen nimmt das Heft eine immer konkretere Gestalt an. Die ersten Artikel kommen an, Autoren sagen aber auch kurzfristig wieder ab, Recherchen verzögern sich oder aktuelle Ereignisse geben einer Geschichte eine plötzliche neue Wendung. An einem Wochenende schließlich werden alle Beiträge Korrektur gelesen und das Layout des Heftes gestaltet. Dann steht der Drucklegung der neuesten Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten nichts mehr im Wege. Das Internet hat selbstredend auch für die Lateinamerika-Nachrichten eine Vielzahl neuer Perspektiven eröffnet. Trotzdem ist der direkte Kontakt der Redakteure und Mitarbeiter zu den Menschen, über die sie schreiben,
nach wie vor die wichtigste Grundlage der Berichterstattung.
Also wenn ich denke, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da war das noch sehr, sehr viel mühseliger, einfach Informationen zu Lateinamerika überhaupt zusammenzukriegen. Ansonsten haben die Leute dann halt über ihre direkten Kontakte, teilweise über Telefon, Sachen sich organisiert und einmal im Semesterferien war man dann in dem Land, für das man die Berichterstattung gemacht hat und hat sich dann halt immer wieder so auf den neuesten Stand gebracht. Und das ist auch jetzt eigentlich noch so, dass die Leute, die speziell zu Ländern jetzt arbeiten, dass sie da eigentlich mit einer relativ hohen Kontinuität alle ein, zwei Jahre mindestens dann da sind, um eben auch wieder die Prozesse abzugraden.
Existenzgrundlage der Lateinamerika-Nachrichten sind die Abonnenten. Viele Leser sind dem Magazin bereits seit Jahren treu. Die Internetpräsenz bietet darüber hinaus eine gute Möglichkeit, neue und junge Leser an den Kontinent heranzuführen. Die progressiven Entwicklungen in vielen lateinamerikanischen Ländern werden auch in Deutschland verstärkt zur Kenntnis genommen. Das hat in letzter Zeit zu einem bescheidenen Anstieg der Auflage geführt, nachdem die Lateinamerika-Nachrichten aus mangelndem Interesse oftmals in den roten Zahlen steckten. Trotzdem sind sie von einer Traumauflage wie in den 70er oder 80er Jahren noch weit entfernt. Eines ihrer wesentlichen Prinzipien wollen die Lateinamerika-Nachrichten aber dennoch beibehalten, erklärt Katharina Wieland.
Wir hängen halt vor allem auch von den Abonnenten ab oder wollen von den Abonnenten abhängig sein. Also wir haben relativ wenig Werbung oder wenn Werbung auch teilweise so Austauschanzeigen, wir in der Taz und die Taz bei uns oder so. Und wählen da auch wirklich aus, also was an Werbung bei uns dann eben erscheint, sind eben von entsprechenden Verlagen oder so, die etwas zu Lateinamerika publizieren oder von anderen Solidaritätsgruppen und solche Dinge. Aber wir können uns nicht über diese Werbung oder wollen uns auch nicht über die Werbung finanzieren, sondern eben vor allem über die Abos.
Und wenn ihr die Lateinamerika-Nachrichten kennenlernen oder sogar unterstützen wollt, dann schaut nach unter www.lateinamerikanachrichten.de.
Tombo Profetas. En realidad somos una banda multicultural. Tenemos músicos en Colombia y también tenemos músicos en Alemania, como en Frankfurt.
Na gut, hier spricht Antombo von den Profetas. Eigentlich sind wir eine multikulturelle Band. Unsere Band besteht aus Musikern sowohl aus Kolumbien als auch aus Deutschland, aus Frankfurt.
Die Profetas aus Kolumbien. Eine Band, die sich den Umständen anzupassen weiß. Denn die Hauptgründer der Band, Antombo, die Sängerin, und Pablo, der MC, nutzen jede Möglichkeit, mit anderen Musikern weltweit zu arbeiten. In Deutschland zum Beispiel arbeiten sie in Kooperation mit DJ DeWill, der das erste Album von den Profetas produziert hat und versucht, sie in Deutschland bekannt zu machen. Über die Entstehung der Band erzählt Pablo.
Ich stamme aus einem kleinen Dorf an der pazifischen Küste, in Cauca. Das heißt Puerto Tejada, Cauca. Dort wohnen überwiegend Schwarze. Meine ganze Familie wohnt auch da. Aber die Band haben wir in Bogotá gegründet. Wir haben eine Platte, die heißt Amor y Fortaleza, Liebe und Mut. Die Platte ist schon in Europa über Nutibara Records zu kriegen und in Kolumbien über Audio Lyrica. Und wir arbeiten gerade an der zweiten Platte, die den Namen Soñar es Drama trägt. Es lohnt sich, darauf zu warten, denn obwohl es schwer ist zu träumen, müssen wir weiter träumen.
Kolumbien entwickelt sich gerade eine Welle der neuen Musik. Manche nennen sie die neue kolumbianische Musik. Andere bezeichnen sie als die Zukunft der kolumbianischen Musik. Auf jeden Fall handelt es sich um eine Innovation mit traditionellen Klängen aus Kolumbien, wie zum Beispiel Cumbia oder Vallenato, mit einer Mischung aus modernen, urbanen Sounds, wie die Beats der elektronischen Musik oder dem Hip-Hop. Nicht nur die Profetas, sondern auch Bands wie Chocip Town, Sidesteppers und die Mojada Electrica gehören dieser neuen Bewegung an. Und gemeinsam wollen sie die afrokolumbianischen traditionellen Sounds modernisieren. Das Internet ermöglicht zudem, dass die Profetas auch in Deutschland keine Unbekannten mehr sind.
Es werden jetzt nicht mehr so viele Platten verkauft. Die Leute kaufen mehr im Internet. Und wir müssen sagen, obwohl die Piraterie nicht gut ist, ist das Gute am Internet dennoch, dass dadurch die Leute unsere Songs schon kennen. Wenn wir zum Beispiel in Deutschland auftreten, kann jeder schon mitsingen. Am Anfang wollten wir nur ein Konzert geben, aber jetzt haben wir dreimal so viel gespielt wie in Kolumbien.
Triple in Alemania, lo que hemos tocado en Colombia.
Diese positiven Erfahrungen haben sie dazu ermutigt, für einen längeren Zeitraum in Deutschland zu bleiben. Sängerin Antombo ist von der Idee begeistert.
Cambiamos la casita, trajimos todos los corotos y estamos aquí en Alemania conquistando los públicos.
Ja, wir fühlen uns hier zu Hause. Wir haben unsere Klamotten mitgenommen, um in Deutschland neues Publikum zu erobern.
Importante no es cuánto somos, sino lo que damos a la gente y lo que estamos representando.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.